Ja, ich habe erstmal eine Frage. Wie verdienen Autocrasher ihr Geld?
Was verstehst du darunter?
Ich meine, Autocrasher bauen Unfälle so, dass normalerweise sie keine Schuld trifft.
Ja.
Und
du meinst also,
wie verdient man damit Geld? Weil für einen Versicherungsbetrug muss man nicht dreimal im Monat das Auto zu Schrott fahren.
Eigentlich verdienen sie selber gar nicht so wirklich das Geld. Oder was heißt verdienen? Ein kaputtes Auto wird dafür benutzt, also eigentlich ein schrottreifes Auto, wird dazu benutzt, einen Unfall zu provozieren, wobei derjenige welche vermutlich keine Schuld hat. Und dann den Schaden von der gegnerischen Versicherung sich auszahlen zu lassen, der durch diesen Unfall entstanden ist.
Also man sagt quasi, okay, davor hatte ich nicht etwa eine Schrottmühle, sondern ein neues Auto von Rolls-Royce.
Wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja.
Und der hat das mir jetzt zur Schrott gefahren. Ich will das Auto wieder bezahlt haben. Und das Auto hat auch gar nicht 2 Millionen, auch gar nicht 3 Euro gekostet. Das sind nur 2 Millionen.
Also natürlich lassen diejenigen, welchen das Fahrzeug nicht instand setzen, also sprich natürlich nicht reparieren, sondern wollen bloß die Auszahlung der vorauszusehenden Kosten der Reparatur, um damit sozusagen das Geld sich in die eigene Tasche zu stecken. Lassen aber das Auto, wie gesagt, nicht reparieren, ansonsten würden sie ja nichts
verdienen.
Wobei verdienen vielleicht das falsche Wort ist.
Okay. Stimmt es, dass Polizisten 50% ihrer Arbeit am Schreibtisch verrichten?
Die Frage kann man so weder mit Ja noch mit Nein beantworten, sondern die ist davon abhängig, welche dienstliche Verrichtung ich im Rahmen meines Dienstes versehen muss.
Also wenn ich so verstehe, dann würde zum Beispiel
als Inspektor arbeitet man mehr am Schreibtisch?
Ich glaube, Eva ist gerade dabei beim Reden.
Also dann würde zum Beispiel einer, der eher auf Streife fahren, also der eher auf Verbrecherjagd ist, würde er nicht so oft am Schreibtisch sitzen und dann irgendwie ein Kommissar, der Berichte und so Telefonanrufe oder Bescheid sagen muss, der würde dann mehr am Schreibtisch sitzen.
Ganz einfach ausgedrückt, ja, so kann man es beschreiben. Aber es gibt Kollegen, die überwiegend Sachbearbeitung vornehmen. Sachbearbeitung heißt Vorgänge, die erstellt worden sind, im Rahmen einer Anzeige meinetwegen. Oder als Beispiel, du würdest beleidigt, sagst es deiner Mama, deinen Eltern, und ihr würdet dann, also deine Eltern würden mit dir zur Polizei gehen, um eine Anzeige zu erstatten gegen diejenige, welche Person, weil sie dich beleidigt hat. Der Kollege, der dann die Anzeige entgegennimmt, schreibt das alles in einen Computer rein und fertigt sozusagen einen Vorgang, eine Strafanzeige. Damit ist die Sache ja noch nicht beendet. Diese Strafanzeige geht dann zu einem Sachbearbeiter, der nichts anderes macht, als solche Vorgänge, jetzt nicht nur Beleidigung, sondern vielleicht auch andere Sachverhalte, vielleicht eine Körperverletzung oder auch ein Diebstahl, bearbeiten muss. Bearbeiten bedeutet ermitteln, was ist da tatsächlich passiert, weil er hat mal bis jetzt haben wir ja nur erstmal deine Aussage.
Ja, man kann
und du beschuldigst auch jemanden. Aller Wahrscheinlichkeit. Jetzt muss man aber natürlich hinterfragen, und zwar bei den Beschuldigten, ist es so gewesen? Hast du das tatsächlich gesagt? Genauso wie man versucht, eventuell auch mögliche Zeugen noch zu ermitteln, die das vielleicht gehört haben. Oder vielleicht aber auch nicht gehört haben. Weil man hat ja die Aufgabe als Sachbearbeiter, alles Belastende zu sammeln und Informationen zu holen, aber auch entlastende Informationen zu sammeln. Weil es kann ja tatsächlich auch Zeugen geben, die sagen, das hat er nie gesagt. Das hätten wir gehört. Oder weil sie sagen, ja, das haben wir gehört und er hat das tatsächlich auch so gesagt. Also diese Informationen muss ein Sachbearbeiter einholen, zusammensammeln. Oder auch Beweise, wenn zum Beispiel um einen Diebstahl geht, vielleicht Fingerabdrücke oder Spuren von Tatwerkzeugen sammeln und archivieren, also festlegen, festhalten. Der Sachbearbeiter ist natürlich überwiegend an einem Schreibtisch tätig und hat selten Außendienst. Ein Kollege, der Funkwagen fährt, was man ja häufig auf der Straße sieht, Polizeiautos, kleine, wo zwei Leute drin sitzen, das sind die Kollegen, die alle Anzeigen und alle Sachverhalte draußen auf der Straße bearbeiten. egal ob es jetzt ein Verkehrsunfall ist oder weil irgendwo ein Ladendiebstahl stattgefunden hat. Das heißt nicht, dass ein Laden geklaut wurde, sondern eine Person hat in einem Laden, in einem, bei Edeka oder Reichelt oder wo auch immer, etwas geklaut. Das ist, sagt man dazu, Ladendiebstahl. Die müssen diese Sachen aufnehmen, schreiben dann entsprechend diese Anzeige, die dann wiederum zu einem Sachbearbeiter geht. Die Kollegen sind natürlich überwiegend draußen. Die müssen zwar auch was schreiben, weil die Anzeige nehmen sie natürlich selber auf und bringen sie auch zu Papier, aber sind überwiegend draußen tätig. Also es ist ganz unterschiedlich. Also das kann man nicht prozentual sagen, jeder Kollege hat 50% Schreibtisch und 50% Außendienst. Sondern ist abhängig von seiner dienstlichen Tätigkeit.
Wie gefährlich ist der Job?
Auch das kann man nicht pauschal sagen, weil auch das ist natürlich ein bisschen abhängig von dem, was muss ich machen. Wie sieht denn meine dienstliche Aufgabe aus? Bleiben wir wieder bei den beiden Beispielen. Die Kollegen, die auf dem Funkwagen sitzen und tagsüber oder auch nachts logischerweise draußen auf der Straße tätig sind, im Verhältnis zu dem Sachbearbeiter, der Vernehmungen durchführt und Beweismittel sammelt. Die Frage könnt ihr euch selber ein bisschen schon beantworten. Wer also, von den beiden Kollegen lebt möglicherweise, sagen wir mal, gefährlicher?
Also der Verbrecher jagt? Und
also der draußen auf der Straße arbeitet, natürlich deutlich gefährlicher als der nur, und das nur ist jetzt in Anführungsstrichen zu sehen, nur im Büro sitzt und den Computer bedient.
Ja.
Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Und dann gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede zwischen denen, die draußen auf der Straße arbeiten, weil auch da gibt es ja verschiedene Einsatzbereiche. Grundsätzlich möchte ich meinen, jeder Beruf hat irgendwo gewisse Gefahren. Der eine Beruf diese Gefahren, der andere Beruf diese Gefahren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Schornsteinfeger, der die Schornsteine reinigt und oben auf dem Dach klettern muss, der hat auch gewisse Gefahren.
Ja.
Oder der Bauarbeiter, der Häuser baut, auf dem Bau zu arbeiten, hat auch Gefahrenpotenzial. Und so natürlich auch der Beruf des Polizisten. Ich kann für mich sprechen, und ich bin schon viele Jahre bei der Polizei, dass ich zum Beispiel noch nie meine Dienstwaffe benutzen musste. Und nur selten in Situationen mich befand, die möglicherweise gefährlich werden könnten oder gar gefährlich waren. Das ist relativ überschaubar. Natürlich ist das kein ungefährlicher Beruf. Es gibt Berufe, die sind weniger gefährlich. Aber es gibt bestimmt auch andere Berufe, die für sich gesehen auch nicht ungefährlich sind. Also von daher ist es nicht ungefährlich, aber auch nicht so, dass man jeden Tag Angst und Bange sein muss, hier könnte jetzt irgendwas ganz Schlimmes passieren.
Meine Mutter ist theoretische Chemikerin. Also wäre sie im Labor, dann wäre der Beruf natürlich deutlich gefährlicher, als wenn man Moleküle am Computer simuliert.
Na klar, mit Sicherheit.
Sie ist ja selber. Falls irgendwas explodiert.
Klar, oder irgendwelche Dämpfe, Gase, irgendwas entstehen, weil man unvorsichtig war, wie auch immer. Na klar.
Oder die Zentrifuge geschafft wird.
oder das.
Warum gibt es in Berlin so viele Kriminelle, beziehungsweise warum gibt es in Berlin auch so viel Drogenhandel?
Also, da muss man auch ein bisschen ausholen. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Menschen, die Fehler machen, gibt es immer und überall. Gab es schon immer und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Warum manche Menschen Fehler machen, und damit meine ich jetzt Straftaten begehen, da gibt es unterschiedliche Gründe. Manche machen es, um einfach zu überleben, weil sie es machen müssen, sonst hätten sie gar kein Geld vielleicht, was es damit nicht besser macht oder nicht rechtfertigt. Manche Menschen machen es, weil sie einfach Lust an der Form der Gewalt haben. Also Gewalt an anderen auszuüben, da gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Das ist einer von verschiedenen Gründen oder vielen Gründen, warum es überhaupt kriminelle Menschen gibt. Manche Menschen sind auch kriminell, also begehen Straftaten, ohne dass sie es vielleicht wissen. Zum Beispiel ihr beide habt vielleicht schon mal eine Straftat begangen, ohne es zu wissen. In der Form, dass ihr vielleicht mal jemanden beleidigt habt. Also zu jemandem ein Wort gesagt hat, was mit Sicherheit nicht nett war, was rein theoretisch eine Anzeige bei der Polizei gerechtfertigt hätte. Also das gibt es natürlich auch. Das ist so ein Stück weit Grund, warum es überhaupt Kriminelle gibt. Natürlich kann man auch damit Geld bekommen. Ich will nicht das Wort verdienen nehmen, weil verdienen tun sie es nicht. Das ist, eigentlich haben sie es nicht verdient, das Geld zu bekommen. Deswegen finde ich das Wort nicht ganz passend. Aber damit kann man natürlich auch Geld bekommen durch Straftaten. Warum jetzt in Berlin mehr als anderswo? Und das liegt ganz einfach daran, weil in Berlin so viele Menschen, ganz viele Menschen auf einem ganz kleinen Raum sich befinden.
Ja.
Auf einem Dorf oder einer Kleinstadt leben deutlich weniger Menschen. Demzufolge auch weniger Menschen, die was falsch machen.
Ja.
Das hat einfach damit zu tun, dass es in geballten Räumen, also mit geballt meine ich jetzt, wo viele Menschen eng aufeinander leben, dass da einfach deutlich mehr Straftaten entstehen, als jetzt in kleineren Ortschaften. Nehmen wir jetzt einfach nur so ein Hochhaus. Hm? Ja, im Hochhaus leben, weiß ich nicht, was 20 Etagen hoch ist, leben hunderte von Menschen auf einem ganz kleinen Raum. Weil so ein Hochhaus ist zwar sehr hoch, nimmt aber wenig Fläche in Anspruch.
Ja.
Und jetzt könnte man sagen, auf einem ganz kleinen Raum passieren aber ganz viele Straftaten, weil so viele Menschen da wohnen. Wenn ich das jetzt vergleichen würde in einem Familienhaus oder zumindest ein Mietshaus, was nur 3 Etagen hat, dadurch passieren natürlich weniger Straftaten, weil auch weniger Menschen dort sich befinden.
Ja.
Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, warum es jetzt in Berlin mehr Straftaten gibt als jetzt in einem kleinen Ort, weiß ich nicht, Strausberg oder sowas, was in der Nähe von Berlin liegt oder andere kleine Orte. Das hängt damit ein bisschen was zusammen.
Was sind Sie eigentlich für ein Polizist?
Ein echter. Das sind vorneweg. Ein Polizist wird immer ein Polizist sein, egal was seine dienstliche Aufgabe ist. Aber natürlich spezialisieren sich die meisten ein bisschen. Dahingehend, dass wir ja viele verschiedene Aufgaben bei der Polizei haben. Einmal mal kurz angesprochen, da denken manche auch nicht ganz korrekt, sie kennen die Polizei und dann kennen sie die Kripo. Das ist aber nicht richtig, weil es gibt nur eine Polizei. Und die gliedert sich in Berlin unter die Schutzpolizei, das sind die uniformierten Kollegen, und dann gibt es die Kriminalpolizei, das sind die Kollegen, die keine Uniform anhaben. Aber letztendlich sind wir alles Polizisten.
Ja.
Und im Rahmen der Schutz- oder Kriminalpolizei gibt es verschiedene Aufgabenbereiche, ganz unterschiedlich gegliedert. Und der eine macht das, der andere macht das. Meine derzeitige Aufgabe ist die Präventionsarbeit bei der Polizei.
Das heißt?
Könnt ihr was mit dem Wort Prävention anfangen, was das bedeuten könnte? Nein? Kurz erklärt, ihr macht hoffentlich beide auch für euch Präventionsarbeit. An euch selber. An euch selber.
Das haben Sie im Unterricht, glaube ich, schon mal erklärt. Das Reinigen und so.
Na klar. Abends zum Beispiel vorm Schlafen die Zähne putzen. Damit es keine Löcher in den Zähnen gibt, damit ihr keine Schmerzen habt, damit ihr nicht zum Zahnarzt gehen müsst, damit die Zähne gesund bleiben und damit ihr auch im hohen Alter, wenn ihr, weiß ich nicht, wann 70, 80 oder 90 Jahre alt seid, dass ihr immer noch Zähne im Mund habt, mit denen ihr kauen könnt. Weil nur Suppe schlucken ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Das ist nichts anderes als Prävention. Das heißt, vorbeugen, etwas tun, machen, damit es mir gut geht, damit ich gesund bleibe, damit ich sicher bleibe. Und so habe ich die Aufgabe, unter anderem in Schulen zu gehen, so Grundschulen, aber auch Oberschulen, um zu verschiedenen Themen zu informieren, beraten, zu unterrichten. Damit ihr sicherer seid in Zukunft, noch sicherer als vielleicht schon bisher, damit es euch gut geht, damit ihr gesund bleibt, damit ihr vielleicht nicht irgendwo in gefährliche Situationen kommt oder wenn ihr vielleicht mal in eine gefährliche Situation kommt, dass ihr dann wisst, was ihr zu tun habt. Das ist unter anderem meine Aufgabe im Rahmen der Präventionsarbeit bei der Polizei. Unter anderem gehören aber auch dazu Informationen im Rahmen von Straßenfesten zu geben. Das heißt, wir im Straßenfest, gibt es ja mal wieder mal, vielleicht habt ihr schon mal Bergmannstraßenfest, kennt ihr vielleicht, oder auch einen Weihnachtsmarkt oder ähnliches. Da sind wir manchmal auch mit einem Informationsstand und beraten dann zu verschiedenen Themen. Das heißt, die Leute können an unseren Stand kommen, können Fragen stellen, können sie informieren zu verschiedenen Themen. Wir geben Informationsmaterialien raus in Form von Flyern oder Zettel, Hinweiszettel oder ähnliches. Das ist unter anderem auch eine Aufgabe, die mit dazugehört im Rahmen der Präventionsarbeit.
Manchmal ist, also es gibt ja auch manchmal hier so Stände vor der Schule, wo auch die Polizei...
Ja, das hatten wir dieses Jahr im Sommer gehabt.
Ja.
Da haben wir vor eurer Schule einen Informationsstand gehabt, den habe ich auch betreut. Da ging es um Beratung zum Thema Einbruchschutz für Wohnungen, Kellerräume und ähnliches und Geschäftsräume. Ja.
wie sieht der Alltag eines Polizisten aus?
Genau. Kann ich immer nur wiederholen, entscheidend seiner dienstlichen Tätigkeit. Das kann ganz unterschiedlich aussehen.
Von einem Straßenpolizisten.
Also ein Kollege, der jetzt Funkbank fährt, der befindet sich ja im Schichtdienst. Das heißt, er hat zu unterschiedlichen Tageszeiten bzw. Nachtzeiten Dienst. Mal fängt er früh an, mal fängt er mittags an, mal fängt er abends an. Grundsätzlich versehen die Kollegen einen 8-Stunden-Dienst. Das heißt, wenn sie morgens um 6 anfangen, hören sie wann auf? Nicht schlecht, 14 Uhr. Ja, das mit dem Rechnen und Zählen. Voll. Ja. Oder sie fangen eben um 12 Uhr an und machen dann bis 20 Uhr. Oder fangen um 20 Uhr an und machen morgens bis 4. Oder ist unterschiedlich. Aber was nicht heißt, weil jetzt ist 14 Uhr, jetzt habe ich meine 8 Stunden rum, jetzt lasse ich den Stift fallen und gehe nach Hause. So ist es natürlich nicht. Wenn ein Einsatz vorher kam, müssen sie natürlich auch bis zum Ende bearbeiten. Man kann es durchaus mal sein, dass sie 3 oder 4 Überstunden machen und länger bleiben müssen. Also sie fangen zu unterschiedlichen Zeiten an. Wenn sie zum Dienst kommen, ziehen sie sich um, rüsten sich aus, holen sich ihre Waffe ab und ähnliches. Lassen sich informieren, was war in der letzten Nacht los in unserem Bereich. Gibt es etwas, was wir wissen müssen? Und warten dann ab, was für Einsätze so kommen. Das ist grundsätzlich so, dass der Ablauf von den Kollegen, die zum Beispiel auf dem Funkwagen ihren Dienst versehen.
Das ist auch bei der Feuerwehr so. Wenn ein Feuer brennt, dann kann ich einfach so sagen, ja, ich habe jetzt Schluss, ich gehe jetzt.
Ja, brennt zwar, aber tut mir leid, ich habe jetzt Feierabend, ich gehe jetzt nach Hause. Das geht natürlich nicht, das ist ja klar.
Gibt es so regelmäßige Sachen, also außer Umziehen, halt so, okay, ich habe meine Schicht jetzt beendet, ich schreibe jetzt einen Bericht für den ganzen Tag oder schreibt man nur Berichte, wenn man auch wirklich was erlebt hat?
Also kommt drauf an, was damit gemeint ist. Sicherlich, in erster Linie schreibe ich nur dann eine Anzeige oder einen Bericht, wenn etwas passiert ist. Das kann eine Strafanzeige sein, das kann aber auch einfach vielleicht nur ein Hinweis sein für andere Dienststellen, zum Beispiel fürs Ordnungsamt oder für die Stadtreinigung, weil da irgendwo Müllberg war oder was, es gibt verschiedene Gründe. Also grundsätzlich schreiben die Kollegen nur dann Berichte, wenn auch irgendetwas passiert ist. Wenn es einen Anlass dafür gibt. Aber darüber hinaus gibt es auch eine Einsatzübersicht, die ist aber nur intern, das heißt für unsere Dienststelle eine Einsatzübersicht. Das heißt, sie notieren auf einem Bogen, wann sie was gemacht haben. Wenn sie um 6 Uhr den Dienst angefangen haben, kann es sein, dass dann um 6.30 Uhr ein Einsatz kommt. Fahren Sie mal zur Straße X mit der Hausnummer Y, weil da steht ein Fahrzeug verkehrsbehindert. Das heißt, es steht vielleicht in der Einfahrt und der da raus will oder auch auf die Einfahrt reinfahren will, kommt nicht rein. Also man nennt es Verkehrsbehinderung. Das heißt, dann schreibt er in seine Einsatzsicht 6.30 Uhr, Einsatzort, Einsatzanlass und die Maßnahmen, die getroffen worden sind. Also vielleicht wurde das Fahrzeug umgesetzt oder der Halter konnte erreicht werden. Anhand des Kennzeichens kann man den Halter rausbekommen. Man hat geklingelt und er fuhr sein Fahrzeug weg. Das wird dann notiert. Und so wird dann ein Einsatzbericht, eine Einsatzdokumentation oder Übersicht für den ganzen Tag gefertigt. Ohne dass da große Berichte drinstehen, also viel Text, sondern nur einfach stichpunktartig, wann gab es einen Einsatz und was hat man gemacht.
Ja, okay. Wird das SEK öfter? Also wenn das SEK, hat manchmal die Polizei überhaupt keine Chance mehr, dass das SEK wirklich, also passiert es öfter, dass das SEK eingesetzt werden muss? Oder?
Ganz selten eigentlich. Es kommt vor, ja, aber da gibt es, ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Einsätze statistisch das SEK im Jahr bearbeiten muss, aber es ist relativ selten.
Ja.
Das sind auch ganz spezielle Umstände. Kommt selten vor.
Ja, gut. Was halten Sie als Polizist von der Imagekampagne von der Berliner Polizei?
Also gut ist, dass es überhaupt eine gibt. Früher gab es sowas gar nicht. Hat Polizei nicht für sich geworben. Diese Einrichtung gibt es ja noch nicht so lange. Aber letztendlich ist es gut, dass es sie gibt, um auch so ein bisschen ja, einen gewissen Kontakt zu den Bürgern herzustellen. Nicht irgendwo so eine Institution, die es da gibt und sie sind nicht nahbar, nicht greifbar, sondern wir wollen damit auch eine gewisse Nähe zum Bürger herstellen, eine Verbindung. Dass es nicht nur irgendeine namenlose Einrichtung ist, sondern man kann tatsächlich mit denen ja auch reden, beziehungsweise die gehen ja auf uns auch zu. Die Polizei macht einen Schritt auf die Bürger zu durch die Kampagne. Inwiefern man jetzt den Inhalt der Kampagne gut findet oder man sagen könnte, naja, es könnte besser sein, darüber kann man natürlich sich gerne streiten, weil Geschmack ist ja unterschiedlich. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht so. Ich sehe es so mal, naja, das eine oder andere ist ganz okay und an manche Sachen finde ich nicht so toll. Aber an sich ist es gut, dass die Polizei für sich wirbt. Und damit meine ich nicht, dass wir neue Leute brauchen für die Ausbildung, für den Beruf, sondern überhaupt wirbt. Polizei ist da, man darf sie ansprechen, sie sind für jeden Anlass ansprechbar. Man kann mit denen reden, man kann die in Kontakt suchen. Das ist damit ja grundsätzlich gemeint oder das will man damit ja grundsätzlich erreichen mit dieser Kampagne oder mit einer Kampagne an sich.
Ja, Herr Kratschek?
Fast richtig ausgesprochen, kein Problem.
Okay. Setback-Denken. Wie viel läuft eigentlich die Spurensuche am Tatort?
Wie die abläuft?
Ja.
Was meinst du für einen Tatort?
Naja, wollte ich gerade sagen, es kommt darauf an, was ist denn jetzt für ein Sachverhalt?
Sagen wir, es wurde gerade in der Bäckerstraße Nummer 27b angebrochen.
Wohnungseinbruch, Geschäftseinbruch wäre fast identisch. Also Spurensuche gibt es zu verschiedenen Anlässen. Selbst bei einem Verkehrsunfall gibt es eine Spurensuche. Weil man versucht ja, anhand der Spuren zu rekonstruieren, was ist denn da eigentlich tatsächlich passiert.
Ja.
Weil Polizei kommt ja immer erst dann zu einem Einsatzort, wenn etwas schon passiert ist. Wir sehen ja nur den Moment oder haben nur die Momentaufnahme, nachdem etwas passiert ist. Und jetzt muss man herausfinden, was ist denn davor passiert. Was hat sich da eigentlich erstellt? Was ist da vorgefallen? Und man versucht dann anhand der Spuren zu ermitteln, zu rekonstruieren, wie, wo, was ist denn passiert. Beim Verkehrsunfall zum Beispiel Bremsspuren auf der Fahrbahn. Sind da welche? Wenn ja, wie lang sind sie? Wenn ja, welche Intensität haben sie? Sind sie ganz dick, ganz stark oder sind sie nur leicht, latent? Das alles wird festgehalten. Bei einem Einbruch zum Beispiel, wenn ein Fenster aufgehebelt worden ist, versucht man die Werkzeugspuren, die vorhanden sind, sicherzustellen. Und damit meine ich jetzt nicht das Werkzeug selber, weil das hat der Täter ja mit hoher Wahrscheinlichkeit mitgenommen. Aber mit irgendeinem Werkzeug hat er ja möglicherweise das Fenster aufgehebelt. Und das kann man ja am Fensterrahmen oder auch an der Scheibe oder was auch immer erkennen, möglicherweise. Das heißt, mit gewissen Materialien werden davon dann die Spuren genommen, einen Abdruck genommen. Oder wenn man sieht an einem Fenster, am Glas, da sind Fingerabdrücke, möglicherweise vom Täter, dann werden diese Fingerabdrücke dann sichergestellt, um dann zu vergleichen, sind diese Werkzeugspuren schon mal vorhanden gewesen? Wurde vielleicht mit dem gleichen Werkzeug schon mal irgendwo anders eine Tat begangen? Und vielleicht konnte man damals schon, die kann ja durchaus auch 2 oder 3 Jahre her sein, diese andere Werkzeugspur. Hat man da vielleicht mal einen Täter feststellen können anhand dieser Werkzeugspuren? Dann kann man diese mit der neuen Werkzeugspur, die aber identisch ist mit der alten, dann auch möglicherweise den Täter dann zuordnen bzw. dann namhaft werden. Deswegen werden unter anderem solche Werkzeugspuren sichergestellt. Oder anhand der Fingerabdrücke, die ja, wie ihr vielleicht wisst oder mit Sicherheit wisst, sind ja einmalig. Keiner hat die gleichen Fingerabdrücke. Dann kann man natürlich das auch möglicherweise einer Person zuordnen. Ja. Vorausgesetzt, diese Werkzeugspur oder diese Fingerabdruckspur wurde schon mal sichergestellt.
Also das ist dann ja auch so, wie wenn jetzt ein Mensch eine Straftat begangen hat oder man hat den erkannt oder ertappt, dann wird ja auch immer alles erst gespeichert, und dann, also dass man das merkt. Und dann wird auch erstmal, wenn man nicht weiß, wer das war, wird vielleicht auch erstmal geguckt, ob einer von den Kriminellen das gemacht hat, oder?
Na klar.
Arbeiten Detektive eigentlich noch so ein bisschen wie Sherlock Holmes oder suchen die nach Fingerabdrücken, suchen in der Datenbank nach, okay, wir haben den Fall gelöst, der da war, also am Tatort?
Also jetzt Detektive an sich arbeiten, dann zieht sich meine Erkenntnis, das weiß ich nicht, weil ich keiner bin. Ich kann nur sagen und beschreiben, wie die Polizei arbeitet. Wie gesagt, wenn so eine Fingerabdruckspur bei einem Tatort festgestellt wurde, wird sie dann sichergestellt. Auf verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege, das gibt es da. Die wird dann eingelesen in unserem Computersystem und dort abgespeichert. Und natürlich auch abgefragt anhand des Computersystems, gibt es die denn vielleicht schon mal? Wem könnte denn dieser Fingerabdruck gehören? Und entweder man hat einen Treffer, weil diese Person wurde schon mal erkennungsdienstlich behandelt, so nennt sich das Fachausdruck, oder vielleicht auch nicht. Aber hier wird dann der Fingerabdruck gespeichert, weil es kann ja sein, dass dieser Mensch vielleicht irgendwann in Zukunft nochmal eine Straftat begehen wird. Und wenn man dann den Fingerabdruck von der Person dann feststellt und man weiß, wer es ist, dann kann man ihm die andere Tat dann irgendwann nochmal zuordnen.
Aber ich dachte, der Staat kennt von allen deutschen Bürgern den Fingerabdruck?
Nein. Nur im Rahmen zum Beispiel von einer Straftat, wenn ein Fingerabdruck sichergestellt wurde, dann wird er gespeichert. Und wenn irgendein Krimineller, um bei dem Wort zu bleiben, irgendwann mal eine Straftat begangen hat und wir nehmen ihn dann erstmal fest, dann kann es sein, dass wir ihn, da bin ich wieder bei dem Wort, erkennungsdienstlich behandeln. Das heißt, er wird fotografiert, wie ihr vielleicht schon mal gesehen habt, von vorne, von der Seite, im Ganzen. Und es werden auch seine Fingerabdrücke sichergestellt. Das heißt, er muss dann alle seine Fingerabdrücke abgeben von seinen 10 Fingern und die werden dann auch gespeichert. Und so kann man dann auch wieder möglicherweise Zusammenhänge herstellen.
Aber als ich nach Australien geflogen bin am Flughafen, musste ich auch meine Fingerabdrücke so auf so ein Gerät, als ich in ein anderes Land sozusagen also beim Flughafen war da so eine Zollkontrolle, da musste ich auch meine Fingerabdrücke da drauf machen, also auf so ein Gerät drauflegen, dass die wissen, dass ich kein irgendwie...
Ja.
Aber dann müssen sie doch eigentlich wissen, wie meine...
Nein, müssen sie nicht wissen. Sie vergleichen nur deinen Fingerabdruck mit denen, die schon gespeichert sind.
Ah, ja.
Also und dann werden sie feststellen, entweder du hast schon mal eine Straftat begangen und dann bei dieser Straftat hast du vielleicht einen Fingerabdruck hinterlassen von dir und der wurde sichergestellt. Der wird, wie gesagt, dann auch abgespeichert. Oder aber du hast vielleicht noch gar keine Straftat begangen. Oder du hast mal eine Straftat begangen, wurdest aber dabei nicht erwischt, beziehungsweise keinen Fingerabdruck hinterlassen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber bloß dann bist du ja nicht, wie gesagt, gespeichert, beziehungsweise dein Fingerabdruck. Aber das ist der Grund, warum man dann deinen Fingerabdruck getestet hat und verglichen hat mit dem Computersystem, liegt denn dieser Fingerabdruck vielleicht schon vor, beziehungsweise ein.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass von allen Menschen hier in Berlin oder Deutschland die Fingerabdrücke schon sichergestellt worden sind. Oh. Dankeschön. Danke.
Ja. Hallo.
Ja.
Hallo.
Wir gehen gleich raus.
Können wir kurz stören, was reinbringen? Oder?
Ja.
Ja? So. Dankeschön.
Sind wir zwar gerade in meinem Interview.
Okay.
Ach so, Sie gehen das. Okay.
Ja. Hi.
Hallo. Hallo.
Andere Frage. Habt ihr noch Fragen?
Ja. Und zwar verdient man als Polizist viel Geld?
Auch das kann man so pauschal nicht beantworten. Könnte ich jetzt die Gegenfrage stellen, was ist denn viel?
Naja, viel Geld ist so, wenn man beispielsweise an einer Universität als Professor arbeitet und wenig ist, wenn man beispielsweise als
Polizist. Na, so viel Geld bekommen wir nicht. Es ist schon mal damit abhängig, welche Laufbahn und welchen Dienstgrad ich habe. Wir haben bei der Berliner Polizei verschiedene Laufbahnen und in jeder Laufbahn auch noch verschiedene Dienstgrade.
Also bestimmt, wenn man jetzt Hauptkommissar ist oder der Hauptchef von der Berliner Polizei, verdient man vielleicht...
Deutlich mehr als jetzt jemand, der einen anderen Dienstgrad hat, der vielleicht zum Beispiel Funkwagen fährt.
Ja.
Es gibt sicherlich Berufe, wo man weniger Geld verdient. Es gibt aber auch Berufe, wo man durchaus mehr Geld verdienen kann. Aus meiner Sicht, im Verhältnis zu der Arbeit, zu dem Umfang unserer Arbeit, so gefährlich wie sie auch ist und auch so anspruchsvoll im Rahmen der Verantwortung, die man als Polizist hat, bin ich der Meinung, ist der Verdienst nicht ausreichend. Es sollte und müsste mehr sein. Wie es aber auch viele andere Berufe gibt, wo ich denke, das könnte auch mehr sein. Das steht nicht im Verhältnis zu der Arbeit, die die Menschen leisten. Aber wie gesagt, es gibt eben Berufe, wo man weniger Geld bekommt und von daher ist es soweit im Rahmen okay. Nelly,
Nelly, die Flasche. Zeigen bitte. Ja, das war es eigentlich auch.
Wenn ihr weiter keine Fragen habt.
Fällt dir gerade spontan?
Nicht mehr so.
Wisst ihr denn die Voraussetzungen, wann man und wie man Polizist werden kann?
Man muss mindestens 16 Jahre alt sein. Man muss erst einen Sporttest bestehen, dann muss man 2,5 Jahre auf die Polizeiakademie gehen, dann muss man noch mal einen Sporttest bestehen. Und man braucht auch eine Mindestgröße.
Ja, die im groben Zügen ist es schon richtig. Also mindestens 16 Jahre alt, mindestens MSA, ja. Dann kommt man aber nicht zur Polizeiakademie, sondern macht eine Ausbildung. Polizeiakademie heißt es ja neuerdings, ja. Macht dann eine Ausbildung. Oder aber man macht Abitur, dann ist man ja meistens 18 oder 19. Dann studiert man den Beruf, also macht ein Studium. Dann macht man keine Ausbildung, in dem Sinne, sondern ein Studium. Inhaltlich ist es zwar ähnlich, aber es nennt sich halt anders. 2,5 Jahre bzw. 3 Jahre ist richtig und ja, Mindestgröße auch. Man muss gewisse Anforderungen erfüllen, zensurentechnisch, also von der Schule her, vom Zeugnis her. Sportlich muss man gewisse Anforderungen erfüllen. Man muss komplett gesund sein. Und natürlich darf man auch vorher keine Straftaten begangen haben, weil würde irgendwie blöd aussehen oder komisch aussehen, wenn Polizei Straftäter einstellen würde, die vielleicht schon mal jemanden geschlagen haben oder so ähnlich. Ne? Von daher habt ihr das schon grundsätzlich ganz richtig erkannt.
Ja. Hatten wir eigentlich gar nicht, oder?
Nee. Ist ja auch eine ganze Menge an Fragen und Material, was ihr jetzt aus dem gesprochenen Wort zu Papier bringen müsst. Da wird eine Weile brauchen.
Eigentlich
nicht,
das ist eine Online-Zeitung.
Ja, okay. Bildlich gesprochen. Sprachlich braucht trotzdem, müsst ihr das ja irgendwie aufschreiben.
Ja.
Und zurechtschneiden und zusammenfassen.
Ja.
Gut.
Vielen Dank Ihnen.
Na gerne. Dann hoffentlich konnte ich ein paar Fragen, ein paar unklare Sachen klären.
Ja, sehr. Gut.
Ja. Dann versuchen wir mal mit den nächsten Fragen zurechtzukommen. Thank you.